Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören eine neue Folge von den Super Streaming Brothers. Der Martin ist auch da.
Jawohl.
Guten Tag. Ja, irgendwas zu erzählen?
Vielleicht hört ihr eine neue Audioqualität. Wir haben neue Mikrofone im Test. Wenn alles so funktioniert wie geplant.
Die Tür ist offen.
Die Tür ist offen, ja. Dann werde ich das doch ändern. Und man wird mich trotzdem weiterhören, weil das Mikrofon bleibt bei uns beiden jeweils komplett da. Aber hier liegen lauter Taschen und Schuhe und eine Eisteedose, aber das passiert. So, gut. Genau, was haben wir jetzt heute angeschaut? Wir haben das Vermächtnis der Tempel Ritter 2 angeschaut.
Es heißt nicht das
Stimmt, Vermächtnis, das Vermächtnis des geheimen Buches.
So, ja, danke. So, es, genau, das besprechen wir heute. Aber vorher spielen wir unser altbekanntes Spiel. Es steht 6-5 für mich. Wir haben 50 neue Fragen zu Blockbustern. Mal gucken, genau, wie immer, wir stellen gegenseitig 9 Fragen. Sollte es nach 9 Fragen unentschieden stehen, geht es ins Stechen. Genau. Gut. Bist du ready?
Jetzt, ja. Ich habe keinen Titel gehabt, deswegen habe ich die Datei nicht gleich gefunden. Ja, ja, ja. Ich habe alles da.
Okay. Frage Nummer 1. Lautet.
Ja, nee. Das können wir nicht machen.
Die blenden die Fragen nicht ein. Auf keinen Fall.
Nee, das ist dann doof.
Nöp. Das ist auch das Älteste, glaube ich.
Ah.
Nee, ach, das ist... Ach, Mann, Alter. Okay, wir machen anscheinend heute doch keine Blockbuster. Wenn man an ein Filmdrama denkt, kommt einem schnell Schindlers Liste in den Kopf. Dramatischer wird es vermutlich nicht. Wer spielt den namensgebenden Oskar Schindler in der Verfilmung? Gut, ich habe einen Namen auch geschrieben. Wollen wir wieder eine halbe Stunde warten, bis du dann doch drauf kommst?
Oder? Nein, ich hab schon einen Namen. Das ist jetzt der mir sofort reingefallen ist.
Mhm. Aber?
Aber ich entweder vielleicht verpeile ich auch was, aber es...
Was hast du denn?
Liam Neeson.
Okay, an wen hast du noch gedacht?
Saruman.
Christopher Lee.
Ja.
Okay, es ist Liam Neeson.
Ja, passt. Okay, gut. Passt, passt, passt. Ich glaube, ich war nur von dem vorherigen Quiz abgelenkt, wo es ist...
Boah, das ist vor 10 Tagen erschienen. Das ist höchst
top aktuell. Boah, mega aktuell.
Ein weiteres Drama, welches auf wahren Begebenheiten basiert, ist Oppenheimer. Welcher deutsche Schauspieler konnte dank seiner Rolle als Werner Heisenberg für dieses Projekt mit Hollywood zusammenarbeiten?
Mit Hollywood?
Hollywood.
Hollywood.
Ich habe Matthias Schweighöfer.
Richtig, Matthias Schweighöfer. Michael.
Sehr gut. Forrest Gump ist wohl am besten für seine Intelligenz und seine Lauffähigkeit bekannt. Doch welches sportliche Talent entdeckte er im Lazarett? Ich habe 2 zur Auswahl. Ich entscheide mich für die hier. Tischtennis.
Tischtennis habe ich auch. Er hat doch Punkte gekriegt, oder nicht?
Naja, ist gut.
Ja, passt. Okay. Habe ich richtig gesehen. Ja.
Eines der bekanntesten Dramen behandelt die Zeit im Gefängnis von Andy und Red. Wie heißt der Film und welcher Autor schrieb die Buchvorlage?
Okay. Wer ist Andy und wer ist Red? Und ich soll was hinschreiben? Der Autor.
Du brauchst beides.
Das habe ich schon verstanden.
Okay. Also ich habe, glaube ich, was.
Also ich habe jetzt Green Mile und Miller.
An welchen Miller hast du gedacht?
An Frank Miller.
Okay. Also es ist Shawshank Redemption, also die Verurteilten.
Ah, okay.
Mit der Buchvorlage Stephen King.
Ah, okay. Ich dachte mir schon irgendwie Stephen King, aber der hat doch nur so komisches Zeug geschrieben. Ja, halt so Gruselzeug. Okay. Ja, siehst du, sagt er auch so.
Ja, und? Mensch. Der ist ein Macher, richtig.
Das ist ein, ja, das, natürlich ist das ein Macher, der haut einfach raus. Das Lustigste habe ich gelesen die Woche, dass er ganz viele Kurzgeschichten für $1 verkauft, um daraus Drehbücher schreiben zu lassen für Studenten, so Drehbuchschreib aus Studenten.
Okay. Ganz lustig. Okay. Ja. Gut. Es gibt noch eine weitere Buchverfilmung für einen Roman Stephen Kings, welcher in einem Gefängnis spielt. Bei diesem geht es aber um den Todestrakt. Wie heißt der gesuchte Film? Es steht 4-3 für mich. Fünfte Frage. Müssen wir ab der nächsten Folge wirklich
einbauen? Oder? Ich muss es ja eh rausschneiden. Also, es gibt eine weitere Buchverfilmung für
einen. Nee, aber darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, wie lange Zeit du zum Überlegen hast, weil ich habe ja was aufgeschrieben.
Ja, ist ja schön.
Wir können ja noch eine halbe Stunde hier
überlegen. Ja, aber ich weiß es nicht. Hier ist wieder Green Mile hingeschrieben, aber das ist nicht von ihm.
Dann schreib was anderes. Keine Ahnung, schreib irgendwas hin.
Nein, ich lasse jetzt Green Mile. Weil ich weiß keinen anderen Film jetzt aus dem Todestrakt. Fällt mir jetzt nichts ein. Das ist nicht mein Genre.
Ich schreibe halt was anderes hin.
Aber es ist wahrscheinlich richtig.
Es ist richtig.
Ja, dann passt ja.
Du dummer Hund.
Aber ist das auch von ihm?
Ich kenne keinen anderen Film aus dem Todestrakt.
Weil ich hatte vorhin wirklich gedacht, ich schreibe jetzt Green Mile, aber Stephen King war irgendwie im Kopf. Aber ich dachte mir nie, dass es stimmt.
Ja, aber der Todestrakt ist doch auch im Gefängnis.
Ja, aber das andere war halt Shawshank Redemption. Da war
stimmt,
ja
da gab es ja auch den Hinweis mit Andy und Red.
Ja, okay, gut.
1997 war ein gutes Jahr für Filmdramen. Welches der folgenden Dramen ist nicht aus dem Jahr 1997?
Aber ich bräuchte jetzt die Auswahl.
Ich auch. Also wir haben Titanic. Ich schreibe es mal auf bei mir. Mhm. Titanic.
Das fünfte Element.
Nee, American Beauty. Psst. Klappe ein.
Wir haben es doch.
Du hältst nicht die Klappe!
Hey, die halten auch nicht die Klappe, ne?
Nö.
Ja, egal, keine Ahnung. Ich habe mir American Beauty.
Ich auch. Weißt du es?
Ja, das ist, glaube ich, 99.
Frage 7 und wir sind, es steht 6-5. Fight Club zählt zu den bekanntesten Werken der Filmgeschichte. Wie lautet die erste Regel des Fight Clubs?
Ja?
Ja, lass mich, Kollege.
Achso. Ja, ich dachte, du kannst es gleich bestätigen.
Genau, man spricht gleich von Fight
Club. Ja.
Gut. Ich muss sagen, die kurze Regel ist aber trotzdem... wer im Fight Club ist. Wer zum ersten Mal im Fight Club ist, muss kennen. Kennst du alle Regeln? Du hast den Film noch nie gesehen, ne?
Ja.
Das ist auch bodenlos. Gut, es steht 7-6 für mich. Achte Frage. Für welche beiden Filme konnte Christoph Waltz jeweils einen Oscar als bester Nebendarsteller gewinnen? Die beiden schreiben beide auf. Beide müssen richtig sein, dann bekommt man einen Punkt.
Hast du es?
Ja, habe ich.
Gut.
Was hast du denn?
Ich habe Django Unchained und Inglourious Basterds.
Habe ich auch. Hugo Stieglitz. Und ich würde sagen... Dr. Schulz. Was gerade sagen? Heinrich?
Heinrich Schulz. Nee, hat man doch irgendwo. Hat man in einer anderen Frage mal. Ja. Wie hieß der Doktor?
Nein, wie hieß der Doktor, sondern hat er... Egal. Also, mit welchem Film wurde Edward Berger gerade in den letzten 2 Monaten besonders durch VOD-Abrufe sehr bekannt? Hast du was?
Ich habe
was. Weißt du es auch?
Also, der Name kam immer wieder auf, aber ich habe es noch nicht geschafft, es zu sehen.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Nein, bitte nicht.
Danke.
Nein.
Ich glaube, geht es darum um eine Wahl?
Nein.
Nicht? Es geht nicht um Konklave?
Ich sag nichts mehr.
Ich sag ab Konklave aufgeschrieben.
Ach,
nein. Also ging es doch nochmal.
Ja, natürlich geht es um eine Wahl. Die Frage ist nur, ist eine Wahl, naja, egal. Aber kam der jetzt dieses Jahr raus oder letztes Jahr? Der Konklave.
Weiß ich nicht. Also offiziell, er kam.
Bei VOD ist ja Video on Demand. Also eigentlich haben sie es nicht im Kino geschaut, sondern halt bei sich. Was machst du jetzt?
Nix. Die haben schon die andere Frage.
Achso. Der kam jetzt nicht 25 oder 24 raus?
Weißt du? 25, glaube ich.
Ah, okay.
Also er kam halt auf 25 auf Wow raus. Wann jetzt das offizielle Kinodatum war?
Achso, ja, dann war es 24.
Sehr schön.
Haben wir schon 9.
3, 6, 9.
Ja.
9-8. Gewinne ich.
Geh mal knapp.
Gut. Ich baue meine Führung aus auf 7-5.
Mhm. Hinter den Kulissen.
Wir besprechen heute.
Oh, der war der groß.
Der war riesig, ja. Wir besprechen heute das Vermächtnis des geheimen Buches.
Ja.
Wieder einmal hat John Turteltaub Regie geführt.
Mhm.
Altersfreigabe von 12.
Ist es jetzt auch von Jerry Bruckheimer?
Das kommen wir gleich dazu.
Ah, kommen wir dazu, okay.
Es ist wieder ein Action-Abenteuer-Schatzjägerfilm.
Mhm.
Er ist aus dem Jahr 2007, das heißt 3 Jahre waren es, glaube ich, dazwischen.
Ja.
124 Minuten Laufzeit. IMDb-Bewertung, was sagst du?
Haben wir letztes Mal überhaupt gemacht?
Ja.
Ja? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich hätte jetzt mal gesagt, er ist wahrscheinlich irgend sowas um die 6.
Er hat
vielleicht 6,3 oder sowas.
Er hat 6,5.
Ah ja, okay.
Der erste hatte 6,9.
Mhm, ein bisschen besser.
Ja. Genau. So. Oscars hat er keine bekommen. Er hat Produktionskosten von, was sagst du?
Ich sag mal 100 Millionen.
130 Millionen?
Mhm.
Und eingespielt?
350?
460 sogar.
Ah, okay.
Sein größter Konkurrent war am 14. Dezember.
Aber war doch dann eigentlich gar nicht so schlecht.
Nee, gar nicht. Das war wahrscheinlich wegen dem Hype vom ersten Film noch.
Ja.
Genau.
Und was haben sie geschafft? Sie haben nicht sich ein ganzes Jahrzehnt Zeit gelassen dafür. Sondern sie haben es ja 3 Jahre dazwischen, ist für den Film okay.
Weiß ich nicht.
Naja. Also 2 Jahre hast du sowas wie jetzt bei Ding gehabt. Herr der Ringe und sowas.
Nee. 1, 2, 3.
Das hat doch 99 angefangen.
Herr der Ringe.
Ja. 99?
Ah, okay. 2001 Dezember. 2002 Dezember. 2003.
Aber bei Star Wars dann.
99. 2001.
2 Jahre.
Ja, 2 Jahre.
Dann ja, 2003, aber mal.
3. 2 Jahre wieder. 2 Jahre. Also
es ist aber
2 Jahre sind für mich okay. Ja, alles ja. Über 2 Jahre Produktionshölle oder
3 ist die Grenze.
Die Studios wollen das unter den Tisch fallen lassen und hoffentlich vergessen die Fans es.
Ah. Hm.
Verstehst du?
Okay. Ja, ich verstehe schon.
Genau. Thema ist wieder eigentlich dasselbe, Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit und das Wiederherstellen der Familienehre.
Jo.
Genau. Hatten wir schon einen Film aus den Jahren 2007? Ja, hatten wir. Hatten wir. Weißt du noch die Top 3?
Ich muss erst mal überlegen, welchen wir aus 2007 hatten. 2007. Eragon.
Nein, nee. 2000. Boah, Eragon, ne? Bin ich beim 4. Hörbuch. 2006 sogar, Eragon. Aber ich höre
das. Ist schon da dran. Was hatten wir, welche Folge hatten wir mit 2007? Das schreibt es in die Kommentare. egal. 2007, Harry Potter.
Ist richtig. Welcher?
5.
Ja, der schlechteste von allen.
Ja, würde ich auch so sagen.
Mhm.
Aber ich war wahrscheinlich einer, das war der erfolgreichste wahrscheinlich in dem Jahr. Hätte ich jetzt vermutet.
Nein, der zweite.
Der zweite? Okay.
Mhm.
Boah, sag's einfach.
Nee.
Okay.
Schon sagen.
Okay. Platz 1, Platz 1, 2000.
Du kannst einfach Filme reinrufen.
Ja, Mensch. Ich weiß. Es ist auch ein Shrek vielleicht?
Ich glaube, letztes Mal war Shrek 3.
Schon okay.
Platz
aber 1. Schon 3?
Okay, ich glaube schon, ja. Ewig hier. Kann auch 2 gewesen sein, aber trotzdem.
Ah, vielleicht sowas wie heißen die? Batman.
Begins.
Ist es Begins?
Begins ist 2008.
2008.
Nein, nein. Was laber ich? 2008 ist Dark Knight.
Ja, genau. Ja, okay, nee, aber dann passt nicht. Es ist ein Jahr zu spät, zu früh.
Und 2002.
Aber ist ja trotzdem nah dran. Was war denn da noch? Was gab es denn da noch zu der Zeit? Was Großes?
So 5 war Batman
Begins. Stirb langsam ist zu klein.
Also ich sag dir mal, 890 hat der Platz 3, 800, 941 hat Harry Potter und der erste hat 960. Also ja, du suchst 890 und 960.
Ist nicht viel.
Es ist
ist vielleicht so ein Ding, wie heißt das Auto-Ding?
Transformers.
Nee, das andere Auto-Ding.
Fast and Furious?
Ja.
Nein. Nee. Also der erste Platz ist...
Geil, dass weil wenn ich sage Auto-Ding, das erste an Transformers kam.
Ja, weil das andere einfach
ja, das ist noch
schlimmer ist. Also der erste Platz ist... wie beschreibe ich das? Wie gebe ich einen Tipp, ohne einen Tipp zu geben? Ist... Jerry Bruckheimer hat damit produziert.
Fluch der Karibik.
Welche?
3.
Ja. Und Platz 3. Der Regisseur von Dr. Strange 2 hat er auch Regie geführt.
Dann Spider-Man.
Welcher?
3?
Ja.
So spät? Wirklich?
2007.
Krass. Naja, das ist dann der Film, den wir schon besprochen haben.
2, 2, 5 und 2007.
Ja, ja, oder stimmt.
4.
Ja, ja.
Genau,
gut.
Ja.
Cast und Charaktere.
So, dann kommen wir zum Cast. Bei den Schatzsuchern hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer die Mutter ist noch dazugekommen mit Helmeren. Die spielt Emily Appleton Gates. Genau, Benjamin Franklin Gates ist immer noch Nicolas Cage, kennt man vielleicht aus Con Air, als Cameron Poe. Dr. Abigail Chase, Gerne Krüger aus Inglourious Basterds. Riley Poole, Justin Barter aus Hangover. Und Patrick Henry Gates, den Vater John Voight aus Mission Impossible 1. Genau, dann Gegenspieler habe ich jetzt nur Mitch Wilkinson, als gespielt von Ed Harris.
Mhm.
Den kennt man aus vielleicht aus A Beautiful Mind.
Mhm.
Dann Zdarsky vom FBI, Harvey Keitel.
Ja.
Den kennt man vielleicht aus Pulp Fiction.
Oder vom vorherigen Film. Ja, also woanders habe ich den, glaube ich, noch nie wahrgenommen. Woanders habe ich den, glaube ich, noch nie
wahrgenommen. Ja, weil du einfach gefühlt immer nur die gleichen Filme schaust.
Das stimmt gar nicht.
Ja, aber du schaust, na...
Ich schaue nicht dieses andere, ich schaue halt nicht diese Richtung Genre.
Pulp Fiction.
Ja.
Hast du noch nie geschaut?
Nein.
Ja, warum nicht? Es ist so ein Gangster-Drogending. Ganz ehrlich, es ist ein Film, der auf der Liste von, die muss man gesehen haben, der muss da draufstehen. Zu 1000% und da gehört Fight Club auch dazu.
Ja, aber das ist genau so ein Gangster-Drogenfilm.
Stimmt halt überhaupt
ja,
nicht.
Ja, ist okay, ich hab's schon verstanden, es sind tolle Filme, aber es ist nicht mein Genre, wo ich jetzt sage, hey, darauf freue ich mich jetzt, den anzuschauen. Und dann lass ich's. Wir versprechen heute einen anderen Film. Und es ist nicht Fight Club.
Aua.
Aua.
Weiß ich gar nicht, ob ich hier weitermachen möchte.
Das ist schwierig.
Ja, ja. Das ist sehr, sehr schwierig.
Aber wir reden doch über einen anderen Film.
Ja, ja, schön. Und du machst ja gefühlt, also aus den Top 20 Filmen, die man gesehen haben muss, machst du einfach 2 gleich kaputt. Und sagst, nee.
Ja, ist nicht meins.
Das hilft mir nicht.
Nee.
Und?
Ja, warst du schon.
Ey.
Ja, ja.
Ey, ganz ehrlich, Shining ist auch nicht meins. Aber trotzdem würde ich sagen, die muss man gesehen haben. Und Shining ist ja deins, weil... Horror und so ein Scheiß.
Das genau. Würde ich jetzt sagen, ja. Also was heißt, muss man gesehen haben, man muss gar nichts gesehen haben.
Nee, stimmt nicht. Habe ich dir vor zwei, drei Podcasts gesagt?
Ja.
Es gibt Filme,
die man gesehen haben
muss.
Sollte.
Nein, ja. Muss. M-U-S-S, muss.
Ja, ja, ja.
Okay, Thomas Gates, der Vorfahrer, gespielt von Joel Gretsch, den kennt ihr vielleicht aus Zodiac. Michael O'Loughlin, Mörder, der wo ihn dann umbringt, ist Brent Briscoe. Connor, der Angestellte aus dem Weißen Haus, ist Ty Burrell. Den kennt man aus Modern Family.
Mhm.
Der Präsident
Bruce Greenwood gespielt von Bruce Greenwood, ist Captain Pike aus der neuen Star Trek Filmreihe von James Abrams. J.J. Abrams. Dr. Nichols, der aus dem Museum am Anfang, gespielt von Albert Hall. Genau. Gut, Regie wieder John Turteltaub geführt. Kennt man vielleicht von Duell der Magier noch. Mhm. John Schwartzman und Amir Mokri haben wieder die Kamera geführt. Es ist eigentlich sehr ähnlich zu seinem Vorgänger. Die zwei haben, also John Schwartzman hat bei Jurassic World mit Kamera geführt und Amir Mokri aus Man of Steel. Dann, das Drehbuch wurde wieder von Cormac Wibberly und seiner Frau oder Schwester Marianne Wibberly geschrieben.
Frau und oder Schwester.
Oh, genau. Es ist eigentlich ein sehr ähnlicher Film zu seinem Vorgänger. Soundtrack wieder von Trevor Rabin. Kennt man vielleicht aus Spiel auf Bewährung, hat er den Soundtrack dazu gemacht. Ja, und Produzenten sind wieder Disney, Jerry Bruckheimer und John Turteltaub selber. Genau.
Ah, ist auch wieder Jerry Bruckheimer dabei.
Ja.
Okay, gut. Weil diesmal gab es am Anfang keinen Jerry Bruckheimer, diese Sequenz.
Mhm. Okay.
Genau, deswegen.
Recherchen und Archiv.
Hast du noch was?
Nein.
Ach so, okay. Dann passend zum Film habe ich etwas über die Lincoln-Attentat mitgebracht, weil das ja gerade am Anfang ein großer Teil ist und dann sich eigentlich durch den ganzen Film zieht.
Ja.
Genau, Abraham Lincoln war der, wie viele Präsident, was denkst du?
15.
Fast richtig, der 16. von 1861 bis 1865. Und er führte durch den amerikanischen Bürgerkrieg und leitete die Abschaffung der Sklaverei.
Ja.
Und war deswegen auch in großen Teilen der Südstaaten verhasst. Genau. Dann zu seinen Attentätern gehöre, also zum Attentäter ist es der John Wilkes Booth, der taucht ja auch im Film auf.
Das ist der Nachfolger halt. Aber ja.
Dein Nachfolger?
Ja, der Mörder, also Booth, Wilkes selber und sein Nachfolger. Der Harris, der Mitch Wilkinson, ist ja der Nachfahre.
Nee, der Booth, der Wilkinson im Film ist der Nachfahre von dem Dickeren.
Ah.
Weil der hat ja den Zettel. Der andere ist ja schon woanders hingelaufen.
Stimmt,
ja. Genau. Genau, der Booth wurde geboren 1838 in Maryland. Er war Schauspieler von einer prominenten Theaterfamilie und war ein glühender Südstaaten-Sympathisant und halt auch ein Rassist. Und er lehnte halt die Abschaffung der Sklaverei ab und sah sich so als amerikanischen Brutus, der sozusagen als Mörder von Caesar, also dem Präsidenten, so hat er sich gesehen. Mhm. Genau. Dann zu den Mitverschwörern ist Lewis Powell. Sollte den Außenminister töten. Der George Athelfrod sollte den Vice President töten. Der traute sich allerdings nicht, als er die Chance dazu hatte. Mhm. Dann haben wir noch David Harold, das ist ein Begleiter von Powell und half bei der Flucht.
Okay.
Dann haben wir Mary Surratt, die besaß die Pension, in der sie sich zu der Verschwörung halt trafen. Und dann gab es halt noch so ein paar kleinere, die halt immer wieder so ein bisschen mit drin waren. Genau, das Datum des Attentats ist der 14. April 1865. Und die Uhrzeit war 22.15 Uhr und zwar in Washington D.C. im Ford's Theater. Mhm. Und zwar während dem Stück Our American Cousin, das ist eine britische Komödie. Und der Lincoln war in Begleitung von Mary Todd Lincoln, also der Ehefrau, dem Major Henry Rathbone und dessen Verlobte Clara Harris. Die waren alle da in diesem Sitzbereich. Genau. Der Booth kannte den Grundriss des Theaters gut, weil er selbst halt Schauspieler dort auch manchmal war. Mhm. Und um circa 22.15 Uhr betritt er die Präsidentenloge ungehindert und hatte halt auch einen so Vertrauensstatus, dass man ihn halt einfach auch durchgelassen hat.
Ja.
Und wartete auf eine besonders laute und lustige Szene im Stück und dann ließ er Lincoln mit einer Derringer-Pistole in den Hinterkopf schießen. Und Major Rathbone versuchte, Booth zu überwältigen, wird aber mit einem Dolch verletzt. Und dann sprang der Booth auf die Bühne und ruft halt angeblich Sic Semper Tyrannis. Also so ergeht es immer den Tyrannen, was auch damals das Motto von Virginia war, also dem Bundesstaat. Sic Semper Tyrannis. Genau. Bei dem Sprung auf die Bühne bricht er sich das Bein. Und flieht dennoch mit dem Pferd halt durch die Washingtonstraße, also die Straße durch Washington, und versteckt sich 12 Tage lang und wird am 26. April 1865 in einer Scheune in Virginia aufgespürt. Und Booth wird erschossen oder stirbt durch Brand. Das ist schwierig, das ist je nach Quelle.
Okay.
Genau. Dann die Mary Surratt ist eine der umstritteneren Fälle bei den nachgängigen Untersuchungen. Also sie war ja die Besitzerin der Pension in Washington, mhm, und die Pension diente halt als Verschwörungstreffpunkt. Mhm. Und ihr Sohn John Surratt Jr. war nachweislich in den ursprünglichen Entführungsplänen gegen Lincoln mit verwickelt, mhm, war aber nicht am Mord direkt beteiligt und floh ins Ausland. Mhm. Sie wurde aber trotzdem verhaftet, weil ihr Haus wurde als Unterschlupf und Kommunikationsbasis von denen halt genutzt. Und der David Harold und der Lewis Powell hatten halt Verbindungen zu ihr und die Regierung argumentierte, sie habe zumindest wissentlich Beihilfe geleistet. Mhm. Das heißt, es ist nicht klar, ob sie wirklich direkt damit zu tun hatte oder auch nicht. Das ist halt bis heute sehr umstritten, ob sie jetzt einfach, weil sie da war und eine Frau war, einfach mit an den Pranger kam.
Okay.
Genau. Dann haben wir den Edmund Spengler, der war Bühnenarbeiter und der war halt an dem Theater angestellt und der half halt sozusagen dem Booth dahingehend, dass er halt durchgekommen ist bis zu der Loge und da war eben auch nicht klar, ob er wirklich daran beteiligt war oder das halt einfach so gemacht hat. Mhm. Und er wurde halt verurteilt zu 6 Jahren Haft, obwohl keine klare Beteiligung am Attentat nachgewiesen wurde. Mhm. Und wurde dann vom Präsidenten Andrew Johnson begnadigt. Genau. Und viele Historiker halten ihn halt für unschuldig oder maximal ein unwissender Werkzeug. Genau. Und dann wird ja auch im Film einer genannt, der ja auch durch den Dreck gezogen wird. Nämlich der Dr. Samuel Mudd. Mhm. Erinnerst du dich an die Stelle?
Nee.
Okay. Im Film sagt der Ben, dass es ihm wichtig ist, dass der Name reingewaschen wird, weil Mudd war beteiligt an dem Attentat und dann wurde sozusagen dieses Sprichwort durch den Dreck ziehen, also Mudd für Englisch. Das ist aber im Film einfach so dran gekünstelt.
Okay.
Also der Mudd ist, diese Beinverletzung, die er bei dem Sprung auf die Bühne gemacht hat, der ist Arzt gewesen, hat er behandelt.
Das von ihm, also
vom Booth.
Ja.
Wusste aber nicht, dass er der Mörder von Lincoln ist zu diesem, mhm, Zeitpunkt.
Ja.
Aber als Arzt hat ihm halt geholfen und wurde deswegen danach festgenommen, mhm, und stand halt auch unter Anklage. Mhm. Und im Film hat man da halt auch dann gemacht, dass man halt das durch den Dreck ziehen, also Your Name is Mudd,
ja,
sozusagen, das daher kommt. Aber
was? Kommt im OV-Ton wahrscheinlich besser rüber.
Wahrscheinlich, genau. Und warte mal, aber dieses Sprichwort gibt es schon circa 50 Jahre länger. Mhm. Das heißt, man hat dann aber wahrscheinlich zu dieser Zeit das hat sich dann gepusht, weil es halt so gepasst hat. Das hat sich dann nachträglich gegenseitig gepusht, weil das Mudd,
ja,
zu dem Namen halt gepasst hat. Und dadurch hat man das halt dann nachträglich miteinander verknüpft. Genau. Das heißt, es ist nicht ganz falsch, aber es ist nicht der Ursprung des Sprichworts. Genau.
Wie gibt's Albert? Kennst du Albert Pike?
Nee. Ich brauche einen Contact dazu.
Die Mitverschwörer.
Ja, warte, ich habe zwei ausgelassen. Warte mal, der war die Frage, wer ihn fassen. Wir haben Spengler. Und dann hatte ich hier. Nee, steh nicht da. Wieso bist du.
Ja? Das war der VV von Mitch Wilkinson.
Ah, okay. Und nach dem Attentat, also die Folgen natürlich, dass der halt tot war. Er stirbt sogar. Ah, genau. Der Abraham Lincoln stirbt am 15. April um 7.22 Uhr morgens. Also er hat sozusagen noch länger gelebt, man hat noch was versucht. Aber er ist dann gestorben. Ich habe mal eine Doku gesehen. Ich glaube, der war dann danach über Monate lang in den ganzen USA unterwegs. Also der Leichnamszug. Mhm. Und das ging mehrere Wochen, dass der durch die ganze USA gereist ist sozusagen. Die Nation war im Schockzustand und diese Trauerzüge und Zeremonien waren im ganzen Land. Ja. Der Andrew Johnson wird dann Präsident und er ist deutlich konservativer als Lincoln. Und die 8 Verschwörer werden halt verhaftet und 4 werden halt zum Tode verurteilt und gehängt.
Okay.
Und politisch ist halt jetzt durch den Andrew Johnson es viel strikter und Lincolns Versuch war es eigentlich, den Süden so zu integrieren, dass sie auf Augenhöhe sind mit dem Norden und es keine Trennung gibt.
Ja.
Und dadurch, dass halt der Johnson etwas konservativer war, war dann die Trennung mehr da bis in die 2000, also nicht 2000er, sondern bis halt heute manchmal noch.
Mhm.
Dass man merkt halt, dass der Süden einfach etwas wirtschaftlich schwächer ist und halt vom Norden her etwas von einer anderen Mentalität ist.
Dann okay, auch. Ja.
Genau. Und das war eigentlich genau Lincolns Plan, dass das eben nicht passiert.
Mhm.
Genau. Daraufhin wurde auch der Sicherheitsbedenken bei der Politik etwas geändert und es kam dann auch der Secret Service langsam in der Zeit dann auf. Das ist sozusagen auch eher, dass der Präsident besser geschützt ist und es war auch der allererste Präsident, der in seinem Amt getötet wurde.
Ja.
Genau.
Nicht der Letzte.
Nicht der Letzte, nein. Na, wer weiß, was noch kommt.
Naja.
Genau, Lincoln wurde jetzt dann so ein bisschen zum Märtyrer stilisiert und kam auch das Lincoln Memorial kam dann, also da, wo er so sitzt in Washington.
Ja.
Und auf Münzen und im Schulunterricht wurde er stark eingebracht und man kriegt es ja auch mit, wie sie sich gegenseitig im Film die linken Zitate um die Ohren werfen.
Okay.
Das heißt, so diese Reden werden dann auch immer, wurden dann auch immer weiter publiziert.
Mhm.
Genau. Gut.
Werbung. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und ehrlich gesagt nörde ich mich in jede Story rein, die nicht bei 3 auf dem Baum ist. 2 Jahreszeiten haben es mir dabei besonders angetan. Der bunte, geheimnisvolle Herbst und der von Lichtern erhellte, manchmal magische Winter. Darum plane ich 2 ganz besondere Folgen für den Podcast Plotjumper. Einmal den Phantom Jump am 31. Oktober und den Miracle Jump am 24. Dezember. Aber das will ich nicht alleine machen. Ich suche eure Geschichten und Erlebnisse. Gruselige, düster, mysteriöse oder herzerwärmende, winterliche und voller kleiner Wunder. Hast du etwas Unerklärliches erlebt oder einen Moment, in dem dir im Winter das Herz aufgegangen ist, dann schick mir deine Geschichte, entweder als Text oder Audiodatei an plotjumper.podcast.info@web.de. Schreib am besten den Betreff entweder Herbst oder Winter oder Herbst und Winter, damit ich weiß, in welche Folgen deine Geschichte passt. Und wenn du selbst nichts erlebt hast, aber du kennst eine Begebenheit, zum Beispiel deiner Schwester, deines Freundes oder deiner Oma, die du mit uns teilen darfst, dann frag sie und sei unser Geschichtenbotschafter. Ein paar wichtige Hinweise noch. Deine Geschichte wird mit Respekt behandelt, also ohne Bewertung, ohne Framing. Es ist egal, ob sie kurz oder lang ist. Wir freuen uns über jede Einsendung. Sollte dein Beitrag dieses Jahr nicht drankommen, kein Grund zur Trauer. Wir planen das Ganze jedes Jahr wieder und wenn ihr mein Postfach sprengt, dann machen wir es eben öfter. Ich bin da ganz flexibel. Also, werdet Teil des Podcasts und bringt mit euren unglaublichen, unheimlichen oder herzerwärmenden Erlebnissen Leben in den Phantom Jump und den Miracle Jump. Es wird fantastisch. Teilt auch gerne diesen Aufruf mit euren Freunden und Freundinnen auf Social Media. Je mehr Geschichten, desto bunter wird unser Jump durch den Herbst und Winter. Tschüss! Werbung Ende! Ab in die Handlung!
Kommen wir zum Film. Genau. Also wir fangen ja an. Ein neues Disney-Logo. Dieses Mal ist es dieses Logo mit der Fahrt auf diesem Fluss.
Zum Schloss.
Zum Schloss, genau. Und das wird langsam in das Bild hinübergebettet. Und wir sehen einen einbeinigen Soldaten, der durch die Straße läuft. Und es ist halt so ein bisschen Trubel. Mhm. Genau. Zwei Typen kommen zu Thomas Gates und seinem Sohn in so einer Kneipe. Oder was ist halt das genau? Taverne. Und wollen halt von ihm eine Chiffre übersetzt bekommen. Er kann es ohne ein Schlüsselwort nicht entziffern. Der eine geht und der andere bleibt dann. Also der Kräftige bleibt und der andere war der Buff, glaube ich, oder? Die ja, da, genau. Ja. Genau, der Buff macht sich auf und der andere bleibt da. Und er bekommt dann auch das Schlüsselwort von ihnen, damit er daran arbeiten kann. Dann wechseln wir ins Theater und sehen dann eben, wie die Tür geöffnet wird und es erfolgt halt einfach das Lincoln-Attentat. Wir sehen ihn auf diese Empore draufspringen und das Sic Semper Tyrannis schreien. Und der Gates arbeitet derzeit an dieser Entzifferung und er erkennt halt, dass es um den Tempel von Sibula geht und halt um diesen Goldschatz, der damit zusammenhängt. Und erkennt dann auch eine Stecknadel, wo halt der goldene Kreis, also der Orden vom goldenen Kreis abgebildet ist, welche ein dem Süden angehängter Orden ist. Die halt wollen, dass das so bleibt. Genau, und dann gibt es halt so ein kleines Handgemenge. Der Gates möchte fliehen, er wird dann angeschossen, kann aber noch die entzifferten Seiten verbrennen, außer eine Seite. Mhm. Der Sohn stellt sich dann zu ihm, also er ist aber noch ganz klein, so keine Ahnung, 10 Jahre vielleicht, wird dann allerdings von dem auch verschont und der geht dann auch und der Sohn bekommt dann noch einen Satz zugesprochen, die Schuld, die jeder Mensch begleicht. Mhm. Und es erinnert so ein bisschen wie bei der vorherigen Film an diese Anfangsszene, wo der auch ja bei dem Weißen Haus ist und dann von seinen Dings noch ein letztes Wort bekommt mit der Charlotte.
Und so, ja.
Genau. Ja. Also das merkt man eigentlich sehr, dass man sozusagen vom ersten Film durchgegangen ist, was finden wir gut, was wollen wir wiederbringen? Okay, wir machen eine Liste, was machen wir jetzt bei dem? Mhm. Wir machen es vielleicht in einer anderen Reihenfolge, aber alles, was im Film vorher so ein bisschen gut vorkam, kommt in dem auch vor, nur halt anders gedreht.
Ja.
Genau. Wir sind in der Gegenwart. Ben und sein Vater Patrick halten praktisch einen Vortrag über das Thema Lincolns Attentat. Mhm. Und dann taucht der Mitch Wilkinson auf, der behauptet, dass Thomas Gates in die Ermordung von Lincoln verwickelt war und angeblich ein neues entdecktes Dokument soll das halt beweisen. Mhm. Die Geschichte hat er von seinem Großvater Silence Wilkinson. Sie untersuchen dann auch das Tagebuch und halten halt auch so die Seite ran und es passt halt perfekt an. Und da steht halt auch, dass er halt sozusagen, was steht da? Head of irgendwas, glaube ich. Irgendwie sowas. Das ist sozusagen, dass er sogar der oberste Verschwörer ist. Genau. Der Ben ist skeptisch und der Kurator testet, ob das der testet halt das so ein bisschen auch und will erstmal noch hinter denen stehen und sagt, ja, wir schauen, was wir rauskriegen. Hm. Der Patrick ist total aufgewühlt und der Benjamin Gates will halt die Ehre seiner Familie wiederherstellen. Dann sehen wir Riley, der hat nämlich ein Buch geschrieben und sitzt
Bücherei.
Ist das eine Bücherei? Ist es kein Bücherladen?
Es gibt für mich keinen großen Unterschied zwischen Bücherei und Bücherladen.
Okay, beim Bücherladen kaufst du es, bei der Bücherei bringst du es wieder zurück.
Was hat beides gemeinsam?
Bücher?
Danke.
Okay, gut. Also, in einem Buchverteilungsshop sitzt er mit seinen Exemplaren und einem hübschen Aufsteller im Indiana Jones Style.
Das ist auch cool.
Der ist richtig gut. Und dort will er seine Bücher halt verkaufen, wo er so ein bisschen was geschrieben hat über den Tempelritterschatz und noch andere geheime Sachen der USA. Und da kommt die erste Käuferin und glaubt ihm erstmal so gar nicht, dass er das ist. Die zweite, die dann kommt, glaubt er, ist der Ben, was auch sehr lustig ist, weil er sich dann auch dementsprechend ausgibt. Und die sagt die dann aber, ist der Ferrari vielleicht ihrer, der da draußen abgeschleppt wird? Woraufhin er dann erstmal rausrennt, weil sein Ferrari abgeschleppt wird, weil, das erfahren wir dann in der nächsten Szene, wenn Riley nach Hause kommt und Ben da bereits sitzt, dass er von seinen 5 Millionen, die er da ja bekommen hat für den Schatz, das auf die, ich weiß nicht, irgendeine Tochterfirma auf den Bahamas, das machen alle so. Und am Ende aus 5 Millionen bedeutet es 6 Millionen Steuern. So. Das heißt, er hat eigentlich praktisch nichts mehr. Und Ben erzählt jetzt halt von seiner Trennung und dass sie jetzt die linken Mörder sind und das sind die neuen Gegebenheiten. So, sie gehen jetzt dann zu Ben nach Hause, der jetzt, also zu seinem Zuhause mit der Abigail, genau, und brechen jetzt da ein, weil sie nämlich den Ausweis haben wollen, damit sie es nochmal besser untersuchen können. Mhm. So, die ist auch gerade nicht daheim. Sie schaffen es auch, ohne weiteres da einzubrechen. Und dann kommt allerdings Abigail nach Hause, begleitet von
Ty Burrell, also
dem, dem Schauspieler von Modern Family halt.
Connor.
Da heißt er, Connor?
Connor.
Connor, genau. Und sie checkt dann auch sofort, dass irgendwas nicht stimmt, weil halt die Alarmanlage nicht angeht. Und ruft dann erstmal, ob der Ben da ist und checkt dann natürlich auch direkt, dass der Ben jetzt nicht alleine war, sondern dass auch Riley da sein muss, was auch sehr lustig ist. Mhm. Der Connor ist so ein bisschen perplex und möchte natürlich auch gleich wieder was ausmachen. Dann gibt es ein paar Kommentare von den anderen beiden, sehr lustig. Und genau, dann gehen sie halt zusammen und untersuchen halt die Seite nochmal ein bisschen detaillierter. Mhm. Und Ben erzählt halt, dass es wichtig ist, und da kommt halt eben das mit dem Matt, dieser Redewendung. Genau. Abigail entdeckt was und sie finden eine Chiffre, und zwar die, an der der Ding gearbeitet hat, aber sozusagen spiegelverkehrt, sie müssen es halt drehen. Und Ben hofft halt, Abigail könnte halt die Publikation aufhalten, dass es jetzt halt noch ein bisschen Zeit kriegen. Mhm. Aber sie meint halt, was wäre, wenn er nicht unschuldig ist. Mhm. So, dann sehen wir natürlich auch noch kurz das FBI mit den einen oder anderen, die wir schon kennen. Mhm. Und die haben halt auch von Gates Dilemma gehört und die haben ihn halt so wieder ein bisschen auf der Liste. Liste, genau. Und genau, und der FBIler bringt uns auch als Zuschauer auf eine gewisse Fährte. Warum haben die Wilkins-Familie diese Seite nie herausgegeben? Mhm. Das heißt, man erfährt da, man geht jetzt schon mal in die eine Richtung, da passt irgendwas nicht. Mhm. Genau. Dann kommt's, wir sind in Washington DC. Ben und sein Vater Patrick wollen die Echtheit dieser Wilkins-Dokumente überprüfen und gemeinsam gehen sie erstmal alles nochmal durch. Also er soll nochmal die Geschichte erzählen und ob noch irgendwas, was sie vergessen haben. Mhm. Da kam mir das erste Mal die Frage, warum ist es jetzt wichtig, diesen Schatz zu finden und warum bedeutet es, dass sie dann unschuldig sind? Weil das ist ja die Krux des Films. Das ist ja das Ziel. Ich muss den Schatz finden und dann heißt es, meine Familie ist unschuldig. Aber das ist ja vollkommener Quatsch.
Weiß nicht, das hat irgendwas wahrscheinlich auf der Seite zu tun. Der war doch irgendwie schon Schlüssel für den Ritter des Goldenen Zirkels oder sowas. Hat er nicht sogar gesagt, es geht um Cibola?
Ja, hat er ja.
Genau. Und deswegen, weil...
Aber das beweist ja nichts.
Ich sag, der Film ist halt auch nicht so gut wie der erste.
Natürlich ist er nicht so gut wie der erste.
Ja.
Also, der, das ist halt die Krux des Films, dass eigentlich dieser Schatz dafür da ist, dass dann sie unschuldig sind. Und das macht ihnen nicht, das macht nicht so viel Sinn. Der Rest macht schon Sinn, diese Reise und was auch immer. Aber warum es sie die Namen reinwascht, würde ich jetzt sagen, ist nicht klar. Genau. Der Patrick erzählt jetzt halt nochmal so von den Worten seines Großvaters, weil der Großvater ist der Sohn. Und erzählt nochmal alles. Und natürlich hat er was vergessen. Die Schuld, die jeder Mensch begleicht.
Jetzt.
Ja.
Also die schlaue KI.
Ja, sehr gut.
Sagt, um den Ruf seiner Familie wiederherzustellen, muss Ben den Schatz finden, um zu beweisen, dass sein Vorfahre ein Beschützer und kein Dieb war. Weil sie hätten es, glaube ich, dann den indigenen Einwohnern, sagt jetzt hier.
Ja, das verstehe ich schon, aber das beweist doch nicht, dass er unschuldig ist.
Genau, warte, hier steht, über die Rolle jetzt von, ja.
Also nicht befriedigend, die Antwort.
Nochmal.
Also, wenn jetzt auf dem Schatz ein riesiges Ding draufsteht, Gates war unschuldig. Und das ist in dem Schatz versteckt. Das hätte ich jetzt verstanden. Aber da ist es ja uralt.
Mach weiter, ich
ja, sofort. Okay. Und dann können Sie mit diesem Schlüsselwort, denn was ist die Schuld, die jeder Mensch begleicht? Der Tod, also Death. Und damit haben Sie jetzt ein Schlüsselwort und Sie können diese Chiffre entziffern und bekommen Labolé. Ja, fast. Und nebenbei kriegen wir nochmal so einen Seitenhieb, dass Ben doch mal wieder zu Abigail zurückkommt. Er hat keinen Bock mehr auf die ganzen Kartons bei sich zu Hause, der Patrick. Und Abigail und Wilkins treffen sich und reden halt über die Situation gerade. Und sie zeigt die gefundene Chiffre auf der Seite. Und dann ruft der Ben an und informiert sie halt über die neuen Infos. Und der Wilkins belauscht sie halt so ein bisschen, um halt auch an Informationen zu kommen. Und die Abigail hilft dann auch direkt, denn sie haben nur die letzten drei Buchstaben sind LAD. Und sie kommt halt direkt auf Labolé Lady. Und damit ist klar, dass es um eine Freiheitsstatue geht. Sie geht dann auch zurück zu Wilkins und er versucht halt mehr Infos zu bekommen. Und dann sind wir auch wieder bei den anderen. Und Labolé war halt der Entwickler der Freiheitsstatue.
Und der zweite? Nee, das war wieder anders.
Ja. Und Patrick meinte, er war halt auch Freimaurer und überall wurde Hinweise versteckt. Und Riley meint, das hätte er aus seinem Buch. Wilkins schwadroniert über Geschichte und Patrick stellt halt die Frage, auf welche immer eine, was auch immer eine super Quizfrage ist. Und ich habe dieses Jahr eine Freiheitsstatue gesehen. Wie viele Freiheitsstatuen hast du gesehen bis jetzt?
Gibt es die noch in Paris?
Ja, ja.
Weiß ich gar nicht, ob ich die gesehen habe.
Also es gibt die in Paris und in Lunel, keine 10 Kilometer vom Campingplatz entfernt, ist auch eine.
Okay.
Genau. Also es gibt mehrere Freiheitsstatuen, nicht nur die in den USA. Genau. Das heißt, es geht jetzt erstmal nach Paris. Das fand ich lustig. Ich habe auch ein bisschen was anderes angehört über andere, die den Film, wobei es gibt nicht sehr viele, die den Film besprechen. Und einer hat überhaupt nicht verstanden, warum sie jetzt nach Paris fahren.
So, die Ritter des Goldenen Zirkels
wollten
dann das Gold von Cibola benutzen, um dem Norden
um Schaden zuzufügen, um wieder stärker zu sein. Das habe ich verstanden.
Und das sagen sie hier, Thomas Gates entschlüsselte Hinweise auf dem Schatz, also auf diesem Blatt, musste er dieses Ding entschlüsseln. Und weil er das verbrannt hat,
ist er unschuldig.
Weil er sich weigerte, den Schatz für eine Verschwörung zu missbrauchen.
Ja.
Weitere Frage, woher wissen Sie, dass er es verbrannt hat?
Ja.
Verstehst du? Ben findet den Schatz zu Ehren seines Vorfahren, um dessen Arbeit zu vollenden. Am Ende wird durch die Schatzentdeckung neue Beweise offenbart, dass Thomas Gates ein Held war. Er schreibt noch zum Beispiel dadurch die Höhleninschriften. Weiß ich jetzt nicht.
Also, man weiß ja auch nicht genau, was komplett drauf steht. Der Wilkins deutet so ein bisschen an, dass es ihm leid tut, dass er seinen Namen
in den Dreck gezogen hat. ChatGPT sagt auch, der Schatz ist dabei eher ein filmischer Vorwand, um ein Abenteuer zu konstruieren.
Das weiß ich, das ist mir schon klar. Aber das hätte man halt ein bisschen besser einbauen können.
Ja.
Genau. Also, wir befinden uns in Paris und sehen...
Wow. Es hat mich gefragt, möchtest du, dass ich eine logische Version der Geschichte entwerfe, in der die Schatzsuche wirklich notwendig ist?
Okay.
So, hier ist eine logischere Version der Geschichte von Das Vermächtnis des geheimen Buches, in der die Schatzsuche direkt mit der Ehrenrettung von Thomas Gates verbunden ist. Ich erhalte die Grundelemente, verbisse aber die innere Logik. Ein mysteriöses neues Dokumentfragment aus dem Tage von John Wilkes Booth taucht auf. Das haben wir. Ausgangslage, genau. Darum wird namentlich als Eingeweihter genannt. Okay, dieses Fragment bringt Thomas Gates öffentlichen Verruf. Seine Nachkommen sind schockiert. Ben findet heraus, dass Thomas Gates zwar in Kontakt mit dem Golden Circle war, aber nur weil er Zugang zu einem alten Artefakt hatte, einer gerade zu einem geheimen Schatz. Der Zirkel wollte diesen Schatz nutzen, um den Bürgerkrieg zu finanzieren. Thomas Gates weigerte sich, die Information preiszugeben und wurde deshalb getötet.
Das haben wir bis jetzt auch.
Nee.
Dass sie in Kontakt standen, dass sie das wusste, was passiert. Das ist neu. Ja, okay, ja.
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 Ich glaube, alles, was... Ja, genau, so ein alten Artefakt ist, ja.
Also ich habe später auch noch eine Version, die mir besser gefallen hätte.
Ja.
Aber, okay. Was?
Ja, nee, mach weiter.
Okay. Genau, also wir sind in Paris und sind bei der Statue. Mit einer Drohnenhelikopter untersucht der Riley die Fackel und wir finden eine Inschrift. Dann kommt gleichzeitig die Polizei dazu und Ben lenkt die so ein bisschen ab. Glänzt mit französischer Revolution und Erzählungen. Viva Revolution. Und die Polizei hilft dann auch noch beim Übersetzen des Textes. Und Ben macht wie so bei der Charlotte im ersten Teil und denkt halt so laut rum, wie es jetzt dann weitergeht. Und ob es jetzt um siamesische Zwillinge geht, aber es ist alles Blödsinn. Aber es gibt ja das Schiff Resolute und aus dem wurden zwei Schreibtische gebaut, nämlich die Resolute Desks und einer steht im Buckingham Palace und der andere steht im Oval Office. Und jetzt wollen sie halt weiterfahren und der Riley sagt halt, ja, dann nimm doch bitte die Hilfe deiner neuen besten Freunde an. Und am Ende bekommt Riley auch noch ein Ticket wegen dem Fliegen des Helikopters in der Öffentlichkeit. Genau. Beim FBI sehen wir Wilkins, wir bekommen ein paar Infos zu Wilkins. Der hat nämlich Geschichte studiert, hatte eine private Sicherheitsfirma mit Söldner und so einen Schwarzmarkthandel für Antiquitäten. Mhm. Und da ist jetzt wieder die Frage, die das FBI aufwirft. Warum sollte er das also hergeben wollen?
Ja.
Sie hätten sich es auch einfach ohne die Öffentlichkeit holen können und hätten dann weniger Stress. Genau. Der Patrick wird beim Nachhausekommen erstmal überfallen. Und Wilkins tut alles verwanzen und technisch jetzt überwachen bei ihm zu Hause. Und er informiert am nächsten Morgen auch Ben darüber, der bereits in London ist, so dass sie dann auch Bescheid wissen, wo sich der Ben aufhält und können da auch hin.
Ja.
Also brechen sie jetzt erst einmal im Buckingham Palace ein. Riley macht sich sein Büro auf dem Klo und Ben präpariert sich mit so einem kleinen Fläschchen, dass es halt so wirkt, als hätte er Alkohol getrunken.
Mhm.
Aber dann kommt Abigail noch dazu, denn die wurde auch von Patrick informiert, wo sie gerade sind. Und wollte auch extra kommen zum Helfen. Doch Ben hat Riley im Ohr und der meint halt, schick sie erstmal weg. Woraufhin er sie dann erst einmal etwas vor den Kopf stößt. Und dann entsteht natürlich so eine kleine Szene. Und Cage kann jetzt wieder Cage sein. Genau.
Okay.
Ich mach mal kurz das Licht an, weil ich wird langsam düster. Genau. Es würde jetzt auch eine Szene ganz gut in ihren Plan passen. Und Ben wird halt laut, hampelt so rum und die beiden streiten sich dann auch ganz laut rum. Und Abigail ist es so ein bisschen peinlich, aber ich finde die Dynamik richtig lustig. Dann kommen auch das Sicherheitspersonal die nehmen dann ihn erstmal mit und mit der Abigail, die dann aber auch sieht, dass er einen Knopf im Ohr hat, was scheinbar nur ihr auffällt, und checkt dann auch, ah, okay, das ist alles nur gespielt. Und jetzt werden beide diskutierend inhaftiert bei denen irgendwo unten im Keller. Riley hört natürlich alles mit. Sie sind dann auch wieder alleine und Riley öffnet ihnen die Tür und mit einem Blumenstrauß schaffen sie es hoch bis ins Büro und finden den Tisch.
Hm.
Die legen sich dann erstmal unter den Tisch und finden eine Inschrift von von Malcolm Gilroy, ein asiatischer Trickschachtelbauer, der diese Tische gebaut hat.
Okay.
Und mit 4 Schubladen soll jetzt sozusagen ein Jahr dargestellt werden. Eine richtig lustige Mechanik. Das heißt, du hast die Schubläden und das sind verschiedene Zahlen und damit kannst du dann ein Jahr abbilden.
Hm.
Und sie sollen, was war das? 1788, glaube ich, oder so. Oder
ja,
irgendwie sowas.
Irgendwie sowas, ja.
Irgendwas mit 17, 8 und dann irgendwas noch. Genau. Und dann finden sie auch eine Holzplatte in diesem Tisch versteckt.
Mhm.
Die kommen dann raus, weil Riley aktiviert alle möglichen Feueralarm und Hackerdinger und es wird das ganze Haus, der ganze Palace evakuiert. Mhm. Somit können sie sich dann außen wieder treffen. Doch der Wilkins ist ihnen auf der Spur und sieht, dass sie irgendwas haben und sie rennen und es gibt die erste Verfolgungsjagd mit Auto.
Yay.
Yay. Ben fährt, obwohl Riley gerne fahren würde, aber es ist ein englisches Auto, also sitzt auf dem falschen Platz. Und ich finde es krass, wie er fährt mit der Rückwärtskamera. Er liegt ja dann so da und fährt rückwärts mit der Rückfahrkamera. Mhm. Das macht keiner. Also nur ein Stuntfahrer vielleicht.
Naja, die werden ja beschossen. Und nicht.
Ja, aber okay, stell dir mal vor, du müsstest jetzt mit der Rückfahrkamera rückwärts in den Hof vom alten Büro fahren.
Schwierig.
Schwierig.
Hallo?
Okay, wenigstens kein Schreien. Genau. Sie fahren dann wild durch London und dann schießen die anderen sogar noch auf einen Laster mit Bier und da rollen die ganzen Fässer raus. Und da fragt man sich eigentlich nur, wo ist die Polizei? Und weil er unbedingt ein Foto braucht von dieser Holzding, nimmt er die Holzplatte vor sich, fährt über Rot und hat dann ein Bild im Überwachungssystem von London.
Das ist auch, weiß ich nicht.
Aber in Hochauflösung.
Also in den Buckingham Palace einzuhacken. Von mir aus. Vielleicht, okay. Irgendwo.
Aber vielleicht waren sie vorher in der Kongressbibliothek und haben sich die Dinge rausgeholt.
Das nicht, weil, nee. Und vielleicht von mir aus noch in irgendeinem Museum, im National Museum in Washington einhacken. Von mir aus auch noch. Im ersten Teil. Ein Guter schafft es vielleicht.
Ja.
Aber London, größte Stadt Europas.
Ja, kann sein, ja.
Ja, safe. Größer als...
Vielleicht Paris größer. Aber es ist immer... Es nimmt sich nichts.
Weiß ich nicht. Aber ja. In sich in das Verkehrsnetz der Polizei oder
besonders
der Stadt einzeigen.
London mit seinen Millionen von Kameras.
Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Genau. Der Riley kann das, aber er hätte halt gern gehabt, dass er vielleicht vorher fragt, ob das überhaupt funktioniert. Woraufhin Abigail zustimmt, dass genau das Problem ist, das sie gerade hat mit ihm. Dass er halt einfach was tut und dann erwartet, dass es funktioniert. Genau. Wir sind zurück bei Patrick. Er kann nur Sibula entziffern, aber es braucht einen Experten.
Warte, du wolltest mir gerade verklickern, dass vielleicht Paris größer ist?
Vielleicht, ja.
Paris hat 2 Millionen Einwohner?
Ja.
Die Stadt London alleine?
Ja,
hat 8.
Okay.
Und die Metropolregion, also alles drumherum, 14.
Okay, gut.
A wegen auseinander, a wegen.
A wegen, a wegen. Ein kleines
Wenger. Aber dafür hat die Metropolregion plötzlich 12.
Von Paris. Ja, Paris ist ja riesig, deswegen habe ich auch gedacht, dass das groß ist. Aber das ist halt die Frage, was zählt dann?
Bei beiden ist London größer.
Ja, aber von, also von
zwei. Ich rede von London Stadt eigentlich nur.
Okay, okay.
Aber ich rede auch, wenn ich von Fürth rede, nicht von Landkreis Fürth.
Ja, ist okay.
Sondern von Fürth.
Aber wenn ich von 2 auf 8, ist die Diskrepanz größer, wie wenn ich von 12 auf 14.
Ja, wer will halt auch schon auf dem
ist Land passt, in ist ja nicht
England leben? Weiß ich nicht.
Was?
Wer will im Land auf England, in England leben? Da ist ja nur schlechtes
auf Wetter. Auf dem Land?
In England.
Also wenn in England schlechtes Wetter ist, ist es überall schlechtes Wetter. Genau. Aber es ist egal, ob du in der Stadt oder auf dem Land bist.
Ja,
aber so ein Gutshof in England wäre doch cool.
Nee. Nicht, nein.
Doch. Ist doch mega. Weiß ich nicht. Kannst du jagen gehen.
Schau du erstmal Fight Club und Pulp Fiction, dann können wir weiterreden.
Okay. Kriegt man dafür Geld, wenn man das angeschaut hat?
Schau's dir halt an.
Okay, du vielleicht kommt ja was. Was.
Ja.
Okay. Also wir sind zurück bei Patrick, der entziffert aus der Tafel Sibula. Aber sie brauchen einen Experten und daraufhin wird klar, sie müssen zu Bens Mutter. Da war ja im ersten Film nicht eindeutig, ob sie jetzt tot ist, lebt oder was auch immer.
Die wurden nicht erwähnt.
Doch, sie wurde erwähnt.
Nein.
Doch, eben wo sie sich treffen, hat der Patrick kurz so gesagt, ja, mit deiner Mutter war es dann auch schwierig und sowas.
Mm.
Doch, doch. Aber es ist sehr kryptisch gewesen. Man konnte nicht sagen, lebt sie, ist sie tot oder was, sind sie geschieden oder was auch immer. Aber sie lebt und sie sind geschieden. Und auch Riley kannte die Mutter nicht. Die haben sich scheinbar auch noch nicht begegnet. Mhm. Dann sind wir auch direkt bei ihr und so die Situation erinnert so sehr zu, was gerade bei Abigail und Ben so auch los ist. Und es ist ja so ein Spiegelbild darüber, wie es bei ihnen auch irgendwann mal ausschaut.
Ja.
So ein bisschen. Genau. Man merkt aber auch, dass die Studenten wenig von ihr begeistert sind, weil wo man kommt, sieht man eine Studentin, die die Tür zuknallt und sagt, ich hasse sie. Finde ich auch gut. Genau, sie kann das Ganze, was da drauf steht, entziffern, stellt aber auch fest, da fehlt die Hälfte, weil das ist so ein, naja, es schaut aus wie so eine Art Keule mit so einem Stufen drin und es gibt halt zwei Stücke und damit kann man sie erst ganz entziffern.
Mhm.
Aber sie erkennt sofort das Symbol Sibula und merkt, sie sind scheinbar auf einer Schatzsuche. Aber sie erkennt noch ein weiteres Symbol, es wird noch ein weiteres Symbol erkannt von Riley, nämlich der Adler mit der Schriftrolle.
Mhm.
Und daraufhin merkt er, dass keiner sein Buch gelesen hat. Denn sie gehen dann auch zum zweiten Desk, zum Oval Office. Sie lassen es erst übersetzen.
Nein, sie gerne übersetzen
und dann zum Oval Office. Sie gehen zum Oval Office, dadurch den Connor.
Ja.
Schaffen sie es dann auch dort rein.
Mhm.
Abigail lenkt ihn halt mit ihren Reizen ab.
Mhm.
Und der Ben kann aus dem kann das Fach öffnen und macht ein Foto. Und dann zeigt er es halt den anderen. Und Riley fällt dann auf, dass da dieses Symbol mit dem Adler und der Schriftrolle ist. Und das ist das Symbol, das er auch in seinem Buch verwendet für die Theorie des geheimen Buch des Präsidenten. Also ein Buch, wo ganz viele geheime Dinge drinstehen und die jeder Präsident einem anderen Präsident weitergibt.
Ja.
Das jetzt heute in Trumps Händen ist.
Na,
genau. Und jetzt muss eben ein Plan her und Lincolns Opfer inspiriert halt Ben für seinen Plan und er kommt halt auf die Idee, man muss jetzt den Präsidenten entführen.
Mhm. Ja, klar.
Alle sind total begeistert, aber es langt nur zu sagen Mount Vernon und damit sind alle wieder dabei. Außer die Abigail, die ist noch ein bisschen dagegen. genau, es steht nämlich eine Präsidentenparty an und die muss allerdings verschoben werden. Und mit ein paar Telefonaten tun sie auch alle möglichen Dinge, die in der Gegend sind, blockieren, sodass nur noch Mount Vernon übrig bleibt. Und dort findet dann diese Party statt. Und Ben ist dann auch schon vor Ort und will auf diese Party sich drauf schleichen, indem er einen Tauchanzug anzieht und dort hintaucht. Und Patrick hat die Aufgabe, sich als Angler zu verkleiden und die das Polizeiboot abzulenken, während Ben da durchtaucht. Dann macht Ben wieder seinen James Bond Murph Mode und kommt aus dem Gebüsch heraus mit zwei Gläsern Sekt.
Na ja.
Und eine Weinflasche und sagt, ob nicht irgendwo eine Brünette fehlt.
Sektflasche, Champagnerflasche.
Ja, Sektflasche. Flasche mit Alkohol. Genau. Der Ben schafft es dann auch direkt beim Präsidenten kurz anzubonden und zückt eine Karte von Mount Vernon, denn der Präsident hat nämlich mal historische Architektur studiert.
Ja. Ich fand es auch witzig, dass die das alles ausgebucht haben, ne?
Das ist super lustig. Und total schlau.
Weiß nicht, ob das auch so funktioniert.
Aber das Spannende ist, dass ich mir halt sage...
Es ist das verfickte Weiße Haus. Wenn das Weiße Haus anruft, dann sage ich, ja, Entschuldigung,
ja, okay. Ja, warten Sie kurz. Ja, genau.
Der Präsident will hier seinen Geburtstag feiern.
Aber die haben das alles ja auch scheinbar über Internet reservieren wollen. Weil die waren doch da in diesem Büro. Und dann hat sie gesehen, ist schon besetzt. Also die rufen da gar nicht an.
Es ist alles
irgendwie... Sehr, sehr spannend. Aber ich finde es nicht lustig.
Ja, gut, aber obwohl das ich sagte, der Secret Service muss auch irgendwie, keine Ahnung, macht 5 Vorschläge.
Ja.
Wo, wegen Sicherheit und alles Möglichen.
Ja, geht nicht jedes. Nee. Die haben ja ihre Festen wahrscheinlich und suchen sich dann das raus, je nachdem, was halt ist.
Ja, dann sind alle plötzlich ausgebucht. Klar.
Ganz komisch.
Natürlich.
Ganz komisch.
Ja, ja. Und als ob der Präsident nicht da die Macht hätte dazu zu sagen, yo, ey, ganz ehrlich... Verpisst euch. Wie ich feiere jetzt hier meinen verfickten Geburtstag. Du feierst hier keine Hochzeit.
Und es langt denen ja auch scheinbar, dass sie es nur telefonisch absprechen. Weil normalerweise ist es so, wenn du zu einem Hotel gehst, du machst einen Termin aus, du besprichst alles und je nachdem unterschreibst du dann so einen Vertrag auch manchmal, je nachdem.
Ja.
Nee, besonders bei so einer Größe.
Safe.
So. Und dann finde ich das spannend, dass es dann schon langt.
Ja, klar.
Genau. Also, die schauen auf die Karte und die erkennen einen Tunnel, der da durch den Weinkeller durchführt, raus. Und der Präsident ist etwas gehuckt und möchte das gerne finden. Und zusammen gehen sie dahin, schauen den Weinkeller an und finden dann auch diese Tafel, also dieses Wappen, wo man diese Geheimtür öffnen kann. Aber der Präsident möchte auch ein bisschen Abstand und schickt die Leibwächter weg, weil was soll hier schon passieren?
Klar.
Zusammen gehen sie dann durch diesen Tunnel durch. Doch der Ben schließt die Tür und dann hat er die Chance, die Frage zu stellen, ohne dass jemand mithört. Und nach ein paar Infodrops, worum es wirklich geht, und er ihm auch zeigt, dass er ihn eigentlich nichts Böses möchte, sondern einfach nur seine Familie reinwaschen will, kommen sie dann auch aus dem Tunnel wieder raus. Und
Nee. Der Ben muss sich erstmal 15 Nummern merken, ohne die aufzuschreiben.
Ja,
Vor allem, wie er es auch gesagt hat.
Ja, und dann bekommt er die Infos, wollte ich sagen jetzt.
Er ist echt der Name. Okay.
Ja.
Hast du die Nummer aufgeschrieben?
Pff, ist bescheuert.
Ich habe noch nicht das die Witzige, Nummer. Er sagte erst so 4, 5, 8, 9. Danke, Präsident. Sie brauchen noch weitere Zahlen.
Ja, genau.
7, 3, 2, 1, 5, 6, 7.
So bescheuert.
Außerdem noch 8, 7, 4, 3. Dankeschön. Außerdem 3, 4, 5, 8, 9. Also, vor allem mit diesen Pausen dazwischen, ne, wo man denkt, Junge, es sind 10 Zahlen, die du mir jetzt gibst. Ich werde die,
und bis ich die brauche, vergessen. Dann kommt er ja zu seinem Vater und dann steigt er ein. Mhm. Und dann sieht man ihn erst in der nächsten Szene, wie er die Kongressbibliothek hochläuft, wie er dann die Zahlen wiederholt. Ja, einfach nur gut. Und er soll sich mal die Seite 47 anschauen.
Lisa.
Sodaski weiß jetzt auch Bescheid, denn er bekommt die Info, dass der Präsident entführt wurde, weil die machen natürlich jetzt Panik, der ist weg, wir kriegen nichts offen. Das Lustige fand ich, sie schlagen einfach mal mit dem Ding gegen die Wand.
Gegen die falsche Wand.
Aber gegen die falsche Wand,
ja.
Wo nichts dahinter ist.
Ja.
Genau. Dann treffen sich die drei Schatzjäger auch und suchen das Buch in der Kongressbibliothek, schaffen es auch in diesen abgeschlosseneren Bereich rein, ohne Probleme, und sind dann mit der Nummer auch direkt an dem Ort, wo das Buch sein soll, aber es ist scheinbar nicht da, ausgeliehen. Ben findet dann im Deckel des dem Boden des überliegenden Dings halt so ein Geheimversteck, gibt die zweiten Zahlen ein, kann es aufmachen und sie haben das Buch. Blättern so ein bisschen durch, sehen auch ein bisschen Kennedy-Attentat, ein bisschen Area 51, aber sie haben keine Zeit für sowas wie Unnötiges. Und Riley und Abbey, und sie sehen ein Foto von diesem, von dieser Tafel, ja, die dann aber der Präsident, der das rausgeholt hat, verbrannt hat. Das heißt, das ist der letzte Beweis für dieses Ding. Mhm. Ben macht ein Foto, schickt es dann seinem Vater, Riley und Abigail können fliehen. Ben bleibt noch kurz da und schaut sich die Seite 47 an. Aber wir wissen nicht, was da drauf steht. Dann klettert Ben aufs Dach. Man sieht auch schon, dass das FBI anrollt und innen schon herumläuft. Mhm. Polizei ist auch schon außen, wo Riley und Abigail direkt in die Arme laufen. Und der Ben kommt halt von dem Dach runter, schafft es dann auch noch ins Auto, in den Kofferraum reinzuspringen, bevor sie losfahren. Und jetzt hat Abigail ihre Verfolgungsjagd. Und hier ist mir dann aufgefallen, dass sich die Synchronstimme ja geändert hat. Das ist mir schon von Anfang aufgefallen. Aber ich habe sie nicht identifiziert, wer es genau ist und wo ich sie kenne. Hast du eine Idee?
Weißt du es? Hast du aufgeschrieben?
Nein, den Namen nicht, aber wen...
Weiß nicht mal, wen die
ist. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine andere. Es ist die Synchronsprecherin von Nami.
Hat die nicht auch schon zwei verschiedene im Deutschen?
Nein. Also was meinst du? Die Diane Krüger?
Ja.
Nein, der hat sich...
Ich meine die Nami.
Nami hat nur eine. Höchstens als Kind.
Ja. Okay, ja.
Ja. Genau. Wilkins taucht jetzt bei Bens Mom auf, nachdem er jetzt ja das Handy auch überwacht hat und weiß, dass dass Bens Mutter als Expertin dafür gilt, solche Sachen zu übersetzen. Diese olmekischen Texte, also diese von den indigenen Völkern da. Und Patrick taucht da noch auf.
Also oder? Man muss auch sagen, das ist einfach echt bescheuert.
Was?
Du hast eine deutsche Schauspielerin.
Ja.
Oder deine deutsch sprechende Schauspielerin.
Ja.
Warum lässt du das jemand anders synchronisieren?
Weil, das hat man im ersten Film gemerkt, es ist nicht ganz rund, wie sie sich übersetzt hat. Weil die Stimmung oft nicht so
da war. Sie muss es ja nicht übersetzen.
Nicht übersetzen, ich meine sprechen. Man hat manchmal gemerkt im ersten Teil, dass die Emotion zu ihrem Satz nicht ganz passt zu dem, wie sie es schauspielerisch dargestellt hat.
Ja, ist halt doch nicht so eine gute Schauspielerin, ne?
Ja, nicht, vielleicht nicht so eine gute Synchronschauspielerin für sich selbst.
Ah ja, okay. Ja, gut, ja. Ja?
Ja.
Okay.
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 Nicht diese Diskussion heute. Okay, also Patrick ist jetzt bei der Mom und lässt sich jetzt das auch nochmal übersetzen, aber sie hat von dem Wilkins, der sie bedroht und den Patrick bedroht, den Auftrag bekommen, ihn halt irgendwie abzuwimmeln und hat halt irgend so einen Spruch mit einem Kolibri bekommen, den der Patrick dann einfach annimmt. Sie diskutieren auch nochmal kurz, sprechen sich so ein bisschen aus, aber Wilkins meint, sie hat es gut gemacht. Er war überzeugt davon. Und jetzt nimmt er sie mit und er verbrennt den Brief von Victoria an die Konföderierten, wo ein paar Hinweise noch zum Schatz draufstehen. Genau. Und aus dem Buch hatten wir erfahren, dass es nach Mount Rushmore geht. Aber Ben ist dann auch schon vor Ort, während wir Wilkins sehen. Und er droht Wilkins damit, dass ja das FBI auch hinter ihm jetzt her ist. Und dass, wenn er jetzt hier Tara macht, dann hat er gar keine Chance, denn dann wird er auch gleich mit hochgenommen. Mhm. Ben bietet jetzt seine Hilfe an und will aber, dass halt seine Leute zurückbleiben. Er darf die Waffe behalten und so, aber seine ganzen Schläger bleiben raus aus der Nummer. Sie suchen jetzt den Adler und merken, dass sie mit Wasser die Steine färben können und spritzen überall mit Wasser rum und finden dann den Adler. Das hat die Abigail gefunden, ausnahmsweise.
Jetzt mit den Wasserflaschen.
Ja.
Ist auch
wild.
Hardcore.
Also der Mount Rushmore ist halt riesig, ne?
Und ja. Oder ist ja nicht mal auf dem Mount Rushmore. Das ist ja auf den Felsen außen rum.
Ja.
Das könnte ja jeder Fels sein.
Ja.
Genau. Na, wobei es gab ein paar Hinweise, dass es in der Nähe von diesem See ist.
Ja,
trotzdem. Aber es ist halt trotzdem wild. Da bräuchtest du ja ganz schön viel, dass es dann funktioniert. Aber es hat funktioniert scheinbar. Jetzt müssen sie dem Adler, also dem Krieger, die Hand reichen. Ben steckt die Hand rein und er verliert natürlich die Hand.
Ja.
Also er tut so, als hätte er sie verloren.
Ich weiß.
Finde ich sehr, sehr, sehr spannend und lustig. Genau. Damit öffnet er mit einem Riegel die Tür, was eigentlich mehr so aussieht, wie dass jetzt Steine wegfliegen an dem See und sie finden den Zugang zur Höhle.
Klar.
Ja.
Natürlich.
Ja. Genau. Innen werden sie dann getrennt und Emily und Patrick haben ein Koop und kommen sich wieder ein bisschen näher.
Ein Koop.
Die anderen landen auf so einer Plattform. Ja, die bilden halt gerade eine Gruppe.
Ein Koop, ja.
Ja,
ist richtig.
Also, und die landen auf einer Platte, wo halt es so durch Ausbalancieren auf nicht umfällt. Das heißt, sie müssen versuchen, da irgendwie da runterzukommen. Der Wilkins setzt durch, dass er der Erste ist, weil er wird nicht der Letzte sein. Klar ist aber auch, dass bei der ganzen Rechnerei einer zurückbleiben muss. Riley bietet sich auch an, aber Ben kann es so deichseln, dass durch eine Statue sie es dann hinkriegen, dass Ben auch noch gerettet wird. So. Alle landen dann in die großen Höhle, wo man dann einen Opferaltar sieht und so eine Art Rosetta-Stein mit verschiedenen Sprachen aus der Zeit und Gold und Zeug halt.
Du hast ja einen Raum übersprungen. Den davor, oder? Wo sie in den großen Saal kommen, wo es seine Eltern wieder trifft.
Ja, da treffen sie sich. Nee, die treffen sich dann in dem großen Saal.
Ja, aber du hast den Raum davor übersprungen, wo sie drehen müssen. Und dem
das ist der große Saal.
Meinst du, das ist auch so?
Da ist doch dieser Opferaltar und da ist dieses Kreisding, wo sie drehen, dass die Tore zu sind, okay, damit das Wasser abfließt.
Ja, okay.
Genau. Genau, da drehen sie an dem Ding und dann fließt das Wasser ab und sie sehen halt noch alles,
hey, größer. So groß ist der jetzt auch wieder nicht. Du hast es dargestellt, als wäre es.
Hey, ist doch so eine richtig große Höhle.
Nee, so groß ist es wieder auch nicht.
Was heißt für dich groß? Es ist kein Fußballfeld.
Es ist kleiner als das danach halt, wo der richtige Opferaltar drin ist.
Das ist eins.
Nein. Die müssen doch erst an dem Rädchen drehen, dass die Tür aufgeht. Die müssen doch da nochmal irgendwas lösen, ein Rätsel, dass die dann weitergehen in den Großen, wo sie dann seine Eltern wiedersehen. Das ist nicht ein Raum.
Ist das nicht ein Raum?
Nein.
Okay. Das sind halt zwei Räume.
Ja,
okay. Aber das ist auch ein Drehding für die Tore.
Ich würde sogar so weit gehen, dass das am Schluss der gleiche Raum ist.
Auch cool.
Aber es kann auch ein, ja.
Okay.
Es gab sehr viele Drehdinger.
Ja, und runde Dinge.
Ja.
Und was auch immer für Dinge. Egal, sie treffen dann sich wieder alle. Doch sie müssen jetzt dann auch natürlich auch wieder raus. Und.
Ja, weil das Wasser. Du springst hier die wichtigsten Dinge von diesem eigentlich so schlechten Film. Also das, was wirklich wichtig ist, überspringst du. Der ganze Raum, der richtig große Raum, der wirklich
groß ist, voll mit Wasser.
Genau.
Ja.
Hast du es gesagt?
Bin ich dabei.
Okay.
Und deswegen drehen sie jetzt an dem Rad, damit sie die Schleuse öffnen.
Nein, warum?
Was denn?
Er läuft ja voll, weil die tun ja das. Im ersten Raum, wo sie das an dem Rädchen gedreht haben, tun sie das irgendwie blockieren oder so lassen.
Genau.
Und weil das Wasser dann so einen Druck aufbaut, macht das alles kaputt.
Richtig.
Und dann läuft der ganz große Raum.
Auch voll.
Voll.
Genau.
Und dann gehen sie weg.
Richtig. Und deswegen wollen sie jetzt gehen, indem sie die Schleuse öffnen, dass sie dann auch raus können.
Ja.
Aber da bleibt halt auch wieder am Ende einer übrig.
Richtig.
Der Wilkins meint, dass Ben das machen muss und dann passieren allerdings Dinge. Es wird der Wilkins so ein bisschen eingeklemmt und es bleibt keine andere Wahl. Wilkins bleibt zurück. Er will aber, dass ich habe die Stadt von aus Gold gefunden.
Ich habe Sibola gefunden. Ich alleine.
Ben kriegt dann auch alle raus und Die Tür schließt sich und Ben ruft dann beim FBI an, nachdem sie wieder außen sind, und sagt, er hat den Schatz gefunden. Die treffen sich dann auch mit dem Präsidenten. Er sagt, er hat doch nur mich gerettet da aus dem Tunnel. Hm. Das heißt, er nimmt ihm auch die Gefängnissituation ab. Fragt ihn dann auch über Seite 47. Riley fragt halt, welches Buch, ob es das geheime Buch ist. Und der Präsident meint nur, welches Buch. Dann sehen wir Emily und Patrick einige Zeit später, die halt da in Cibola sind und daran arbeiten, das alles zu entziffern. Und wir sehen dann auch noch ein Feuerwerk, so eine Art Feier. Ben und Abigail haben sich wieder vertragen. Riley lernt irgendeine Frau kennen. Und Ende. Fast, denn Riley kommt nach Hause. Sein Ferrari steht da, steuerfrei. Er setzt sich rein und fährt rückwärts in ein anderes Auto. Fantastisch. Mhm. Genau. Meine Idee zu dem Film wäre gewesen, statt einen Antagonisten aufzubauen, wäre es cooler gewesen, wenn sich der Wilkins einfach gesagt hätte, wollen wir den nicht einfach finden? Und sie hätten irgendwas anders eingebaut. Weil seine Idee war ja, ihm ans Bein zu pissen mit seinen Vorfahren.
Nee, andersrum halt, weil bis jetzt war er immer der Böse, also seine Familie der Böse.
Ja.
Jetzt wollte er sagen, ja, wir sind eigentlich die Guten und die sind die Bösen.
Wieso waren die böse?
Weil er der Vorfahre ist von dem
alten. Stimmt, ja, Pai, ja.
Der angeblich damit, oder der halt damit involviert war.
Ja, genau. Ja.
Deswegen.
Ja, weiß nicht.
Ja. Also.
Highlights.
Highlights, wenn es denn welche gibt. Was ist dein Highlight?
Der Streit im Buckingham Palace.
Okay.
Finde ich gut.
Meiner ist, als er die Hand im Stein hat und alle erschrecken.
Ja, das ist auch gut.
Genau. Lieblingszitat?
Lustig, das sind beides so richtige Cage-Momente.
Es sind beides einfach Ben Gates-Momente.
Ja, natürlich, natürlich.
Also ich glaube, du verwechselst gerade Nicolas Cage mit Ben Gates. Du verschwimmst, ja. Weil ich sag, ein Nicolas Cage aus Con Air macht sowas nicht. Benjamin Franklin Gates.
Okay. Das kann sein.
Es ist
so. Aber ich fühle da Cage noch stärker.
Ich glaube, du hast bis jetzt noch nie das sind die einzigen zwei Filme, die du von Nicolas Cage gesehen hast, oder?
Nein, ich habe so gut wie fast alle Nicolas Cage-Filme gesehen. Ich habe sogar den Ghost Rider 2 gesehen. Also mir fällt jetzt auf Anhieb kaum ein Nicolas Cage-Film ein, den ich nicht gesehen habe.
Con Air?
Ja.
Ist ja, das hat ja so wenig zu tun mit dem Charakter von Ben Gates.
Ja, weil dieses Exzentrische.
Okay, ja, gut.
Ja. Egal.
Okay.
Gut. Lieblingszitat, ich habe die Stadt aus Gold gefunden.
Okay, fassen wir zusammen. Wir sind in den Buckingham Palace und in das Oval Office eingebrochen, haben eine Seite aus dem Geheimbuch des Präsidenten gestohlen und jetzt kidnappen wir den Präsidenten für ich kann nicht reden, Alter. Also, wir sind in den Buckingham Palace und in das Wir sind in den Buckingham Palace und ins Oval Office eingebrochen, haben eine Seite aus dem geheimen Buch des Präsidenten gestohlen und jetzt kidnappen wir den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Was machen wir als nächstes? Sägen wir das Bett des Papstes an? Warte.
Der kritische Salon.
Genau. Stört dich? Was ist die Kritik?
Habe ich ja schon ein bisschen angesprochen. Die große Kritik ist für mich, dass es noch nicht für mich logisch ist, dass der Schatz die Unschuld der Familie wieder reinwäscht.
Sehe ich genauso. Und es weiß nicht, was es ist, aber irgendwas fehlt. Er unterhält mich nicht so
wie der erste.
Man hat halt versucht, man hat, also ich kann mir es gut vorstellen, man hat sich den Film angeschaut, wir haben gesagt, wir machen jetzt den zweiten Film. Das Team saß da und hat, jeder hat reingerufen, hat sie halt aufgeschrieben, was sie toll fanden.
Das war gut, das war gut.
Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt das alles, wir brauchen jetzt das in der Geschichte. Das heißt, wir brauchen wieder eine Verfolgungsjagd mit einem Auto, wir brauchen wieder das, wir müssen irgendwo einen fliehen lassen, wir müssen irgendwo einbrechen zweimal, wir müssen irgendwo das machen und am besten alles noch größer und tiefer. Dass sie jetzt nach Paris reisen, dann direkt nach England und dann wieder zurück,
ja,
finde ich jetzt grundsätzlich nicht schlecht, weil es historisch gut passt.
Abschlusszeugnis.
Kommen wir zur Bewertung.
Mhm.
Regie.
7.
Okay. Drehbuch.
6.
Schauspiel.
7. Du, warum sagst du eigentlich die Zahl? Achso,
Entschuldigung, ja.
Hä? Immer muss ich hier alleine
gehen. Regie habe ich auch eine 6 gegeben, Drehbuch eine 5, Schauspiel eine 6.
Okay.
Kamera und Animation.
Die fand ich eigentlich ganz okay, das hätte ich jetzt eine 8 gesagt.
Ausstattung.
Was hast du gegeben?
6, Entschuldigung, ja, ich habe.
Warum schaust du so?
Ausstattung habe ich eine 6.
Also 7.
Effekte habe ich eine 6.
7.
Musik habe ich eine 7.
Ja, auch.
Gut. Dann bist du bei einer 7,0, ich bin bei einer 6,0. Insgesamt habe ich diesen Film eine 7 von 10 gegeben.
Ja, passt.
Gut.
Was denn? Nix, ja. Möchtest du noch etwas diskutieren?
Weiß ich nicht, ob ich das, das, ob ich das heute ob ich das heute kann.
Das war bei der letzten Aufnahme, glaube ich, eine dreiviertel Stunde.
Es geht, es ist ja... Das wird auch wiederkommen.
Auf jeden Fall.
Ich werde mich ab sofort. Das ist dein Märtyrer, ne? Das weißt du, klar. Das ist ja klar, dass das
der daran dieser, werden meine Bewertungen gemessen.
Zu 100%. Das ist also wow. Wow, 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 werde ich dich auf je, also
die Dynamik war im ersten besser wie jetzt im zweiten.
Zu 100%.
Ja, also passt doch. Ich verstehe,
was 9 von 10 ist nicht. Schau, also.
Nein, Mann. Mach jetzt nicht diese Diskussion wieder auf.
Also, Bewertungen auf Amazon.
Ja.
So. Anscheinend gab es viele Probleme mit der DVD hier.
Okay.
Zum Beispiel Frechheit, grenzt an Betrug. Absolute Frechheit. Die Beschreibung des Films ist auf Deutsch, aber es gibt keine deutsche Tonspur. Also für mich absolut nicht brauchbar.
Was ist denn das?
Ja. Genau, Gan, ein Stern von Dule 67. Da mich der erste Teil sehr begeistert hatte, habe ich mal die schlechten Rezensionen hier großzügig überlesen und mir den Film gekauft. Ein Fehler. All das, was der erste Gates-Film hatte, nämlich Charme, eine gute, sehr glaubhafte Chemie zwischen den handelnden Personen, Situationswitz, Spannung trotz vorhersehbarem Plot und noch so einiges mehr, lässt dieser Film hier völlig vermissen. Die Story wirkt zusammengeschustert, Nicolas Cage, dem uninspirierte Drehbuch sei Dank, unerwartet blass. Diane Krüger war gar völlig fehlplatziert, alles wirkte irgendwie gekünstelt, wenig bis gar nicht harmonisch. Helen Mirren ist in dem Film verschwendet, aber doch die einzige, die ihre Rolle halbwegs Farbe gibt. Ed Harris, blass. John Voight, bemüht, aber ebenfalls blass. Selbst Justin Bartha kann als Gates-Helfer nicht überzeugen, ist aber immerhin für die einzigen 1 bis 2 Lacher im Film verantwortlich. Kurzum, der Film ist gerade im Vergleich zum sehr unterhaltsamen ersten Teil eine totale Enttäuschung. Bleibt wirklich zu hoffen, dass ein sicher kommender dritter Teil ein Drehbuch bekommt, das den ja wirklich guten Cast wieder glätzt. Er hat sie im September 2009 geschrieben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, da war das alles noch so, ja, dritter Teil kommt auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben jetzt 2025, wir haben eine weitere Serie erhalten, aber keinen weiteren.
Darüber können wir ja noch kurz reden, aber ja, ich sag mal, ich gehe davon aus, dass der Plan war, auf diese Seite 47 so ein bisschen anzuspielen. Weil sonst hätte es jetzt keinen Sinn gemacht. Ja. Die Bewertung klingt etwas vernichtend und seine Bewertung vom vorherigen Teil dafür äußerst lobend, der wäre bestimmt auch bei einer 9 gewesen.
Ein Spaß.
Insgesamt habe ich dem Film auch eine 9 gegeben.
Ja, passt doch. Ist doch jetzt egal.
Aber nicht dem Schauspiel.
Das ist okay. Gut. Dann gehen wir auf das Schauspiel auf eine 8. Gut.
Nein. Zu spät.
Zu spät.
Was für ein elender Mist. Slayer Norman. Hirnrissige Storyverläufe und haarsträubender Quatsch durchziehen den gesamten Film. Absoluter Höhepunkt waren der Balanceakt auf der Platte und ein neugieriger Präsident, der logischerweise auf Erkundungstour im Keller geht.
Ja, das ist
Film cool. Tut fast genauso weh wie die Neuverfilmung des Poseidon Infernus.
Was ist das?
Film aus dem Jahre 2006.
Oh ja, okay, das sieht... Ja, ich weiß, was er meint. Ja. Ist es ein zweiter Teil oder was?
Nein, es ist eine, einfach, es ist, also im ersten geht's, warte mal.
Poseidon.
Inferno, Poseidon. Nee, Poseidon, Inferno. Poseidon. No? Die Höllenfahrt der Poseidon, ist das hier?
Mhm.
Und da geht's um die Höllenfahrt Poseidon. Auf seiner letzten Fahrt von New York nach Griechenland kenterte der Luxusdampfer Poseidon auf hoher See und treibt Kiel oben mitten im Meer. Die meisten Passagiere trinken, doch eine kleine Zahl Überlebender wird im Kopf überstehenden Speisesaal eingeschlossen. Unter der Führung des tatkräftigen geistlichen Frank Scott versuchen sie verzweifelt, in den nun umliegenden Rumpf des Schiffes zu gelangen, um den sinkenden Stahlsack.
Kennst du die ganzen Springfield, also Simpsons Horrorfolgen.
Ja.
Da gibt es eine,
okay,
wo auch das Boot sich dreht.
Aber ganz ehrlich,
das ist dann das.
Krass. Wenn du dir hier mal die Bilder anschaust,
ja,
sieht jetzt auch nicht. Also
das merkt man in.
Aber wenn du hier allein dieses Bild hier oben, warte, hast du es gesehen?
Das Goldene.
Das da, nee, allein das Bild sagt mir alles, was ich über diesen Film wissen muss.
Ja.
Ohne Scheiß. Es sieht einfach wie ein schlechtes Remake aus.
Ja, so ein B-Movie-Ding.
Ja, wirklich so ein Klassiker. Ja, ey, komm, lass mal den nur auf DVD rausbringen. So,
wie heißt das? Sharknado. Oder High Alarm auf Cobra, was auch immer.
Totaler Schwachsinn von Anna M.A. plus M.I. Der Film ist nicht mehr als eine billige Indiana-Jones-Kopie. Die Handlung ist dermaßen an den Haaren herbeigezogen schlimm. Eigentlich ist Nicolas Cage neben Will Smith einer meiner Lieblingsschauspieler. Bei dem Drehbuch kann der gute Nick aber auch nichts mehr retten. Es handelt sich um einen Hollywood-Film. Klar darf man da keine allzu logische Handlung erwarten. Nur hier wird die Historie so dermaßen verwurstet, dass einem schlecht wird. Das Schlimmste ist, dass viele dem Mist auch noch glauben. Da kann die Blu-ray technisch noch so toll sein, der Film kommt mir nicht ins Haus. Da ist die Handlung von I Am Legend im Vergleich noch logisch und das will was heißen.
I Am Legend?
Der oder die Drehbuchschreiber dürften nach dieser Leistung nie mal einen Job bekommen.
Was hat jetzt die für ein Problem?
Weiß ich nicht, ich habe I Am Legend noch nie richtig gesehen.
Also das ist schon ein Film, den man gesehen haben sollte.
Stimmt nicht. Das stimmt halt gar nicht.
Wieso nicht?
Weil es gibt keinen Film mit Will Smith, den man gesehen haben muss. Der in den Top 20... Und das war jetzt einfach nur provozierend.
Natürlich war es provozierend.
Ja.
Das war wirklich, ne? Das ist einfach gut.
So. Was ist dein Fazit?
Kann man sich anschauen, aber hätte besser werden können.
Meiner ist, es kann nicht ganz mit dem Vorgänger mithalten. Es fehlt für mich der Charme und das gewisse Etwas.
Mhm.
Und was halt der Erste hat.
Danke.
Ich kann den Ersten jeden Tag angucken,
mhm,
werde jeden Tag meinen Spaß mit ihm haben.
Mhm.
Habe ich zum Beispiel beim Zweiten nicht.
Ja.
Ich habe, glaube ich, einmal bei meiner Liste schon mal gehabt, dass ich, eigentlich schaue ich dann immer Filmreihen komplett.
Hm.
Habe ich einfach nur gesagt, nee, ich höre jetzt den ersten und den zweiten halt nicht.
Ja.
Genau. Gut, hast du irgendein Lied, das du der Playlist hinzufügen möchtest?
Das Standard-Theme.
Ich habe City of Gold.
Mhm.
Schaust du es eigentlich nach? Soundtracks? Nein.
Nee, ich einfach nach Gefühl, was mir einfällt, aber das ist jetzt kein
Song. Ja, du brauchst Namen, damit ich es auch der Playlist hinzufügen kann, Mensch.
Ja. Tue ich dann hinzufügen.
So gelogen.
Doch.
Ja.
Tue ich. Wir haben letztes Mal gar nicht über die Soundtrack gesprochen.
Doch.
Sehe ich schon. Okay, gut. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber
da waren wir noch in Diskussion.
Soll ich oder so?
Ich weiß nicht, kommt noch was?
Nee, ich bin fertig.
Ah, okay, wir haben fertig.
Ich will bloß den Computer herunterfahren, aber ich darf nicht, weil er aktualisieren mich.
Er mag nicht. Okay, ja, also, Reihe hat mir gut gefallen. Ich freue mich jetzt auf den einen Film, den ich jetzt noch gar nicht geschaut habe. Hast du den schon angeschaut?
Klar.
Ah, okay, gut. Nächste Woche geht es nochmal um den Abenteuerfilm und dann beginnt unsere MCU-Reihe.
Genau. Und erst nach 4 Filme.
Hm?
4 Filme. 5 Filme.
Phase 1.
Oh, Iron Man 2 auch? Iron Man 3 auch? Nee, Iron Man 2, ja.
Iron Man 3 schließt, glaube ich, die Phase 1
ab. Auch Hulk auch, ne?
Oh, auf den freue ich mich, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Ah,
okay. Okay, ich diskutiere jetzt nicht über den Hulk.
Was?
Ist okay. Der Abschlusskampf ist schon einer der besten Hulk-Kämpfe. Ich diskutiere jetzt nicht. Das ist
auch witzig, ne? Wie viele Hulk-Kämpfe hast du nur in deinem Leben schon gesehen?
In jedem Film, wo der Hulk vorkommt, kommt er vor.
Also? 2 Minuten.
5 Minuten. 2 Minuten.
Egal.
Wir kommen dann zu dem Film, ja.
Genau.
Genau. Dann war schön und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Super Streaming Brothers.
Soll ich eigentlich sagen?
Achso, dann bitte.
Das ist die gefühlt 100. Folge, die wir aufnehmen und du weißt es immer noch nicht. Oder du weißt es wieder nicht.
Meistens sag's ich eigentlich.
Ach, stimmt, ja.
Ja.
Okay, wir hören uns dann, wenn es wieder heißt
Super Streaming Brothers.
Yay.
Was? Sehr gut.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads, aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Shownotes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers.
Werbung.
Was? Die Folge ist noch nicht rum? Nee, noch nicht ganz. Ich habe da noch was für euch. Ich produziere nämlich nicht nur den Podcast Super Streaming Brothers, sondern auch Plotjumper. Per Podcast durch das Chaos. Und ja, der Name hält, was er verspricht. Wir springen von Geschichte zu Geschichte, Legende zu Legende oder von Mythos zu Mythos. Ein wildes Fest rund um den Globus. Mal landen wir im antiken Griechenland, dann treiben wir uns an den Ufern des Nils herum oder stellen uns gewaltigen Drachen, die mehr Zähne als Geduld haben. Denn Geschichten werden seit Jahrtausenden erzählt und oft steckt da viel mehr drin, als man auf den ersten Blick erkennt. Was bedeutet eigentlich die 7 Zwerge? Was hat es mit der Sintflut in der Bibel auf sich? Und warum trägt der Pfau Augen im Gefieder? Kommt mit mir auf einen Plotjump und werdet selbst zu Plotjumpern.
Werbung Ende!